SRF 1.
Punkt halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Der Sportgerichtshof in Lausanne hat entschieden, die russischen Leichtathleten dürfen nicht an die Olympischen Spiele nach Brasilien. Die Türkei im Ausnahmezustand versetzt auch die Istanbuler Börse in den Ausnahmezustand. -13% seit dem Putschversuch. Kalkulierte Knalle, 10 Jahre Weltwoche unter neuer Direktive. Um 13 Uhr unsere Sommerserie «Wir sind die Schweiz». Wie Gemeinden unsere Identität prägen und wir Gemeinden. Gemeinden wie Trogen in Appenzell Ausserrhoden.
Trogen ist schon ein spezieller Ort, ein wunderbarer Ort. Es gibt viele Leute mit einem Freigeist, die hier leben, würde ich sagen.
Wir sind die Schweiz um eins. Sie hören Rendezvous mit Simon Loy. Guten Mittag. Olympia 2016 in Rio. In zwei Wochen geht's los, aber höchstwahrscheinlich nicht für alle. Denn der internationale Sportgerichtshof CAS in Lausanne hat heute Vormittag den Ausschluss russischer Leichtathleten wegen Dopings bestätigt und damit Einsprüche und Klagen des russischen Olympischen Komitees zurückgewiesen. Frage an Sportredaktor Marco Nüssli. Wie begründet der Gerichtshof seinen Entscheid?
Eine Begründung liegt noch gar nicht vor. Das TAS will eine solche nachreichen, hat wegen der Dringlichkeit der Sache jetzt aber zunächst einfach einmal das Urteil verkündet, das da lautet, die 68 russischen Leichtathleten bleiben gesperrt und dürfen in Rio nicht starten. Eine Hintertüre ließ das TAS jedoch offen. Russische Leichtathleten, die sich zuletzt während längerer Zeit im Ausland aufhielten und von den dortigen Anti-Doping-Behörden kontrolliert wurden, sie können weiter auf eine Teilnahme an den Olympischen Spielen hoffen.
Nun gibt es eben neben diesen 68 Leichtathleten noch weitere russische Sportler, die nach Rio wollen. Ob sie das dürfen oder nicht, hat das Olympische Komitee noch nicht entschieden. Hat das Urteil von heute auf diesen Entscheid Signalwirkung?
Für das IOC hat dieser Entscheid bestimmt eine richtungsweisende Bedeutung. Es ist nun klar, dass das TAS aufgrund der erdrückenden Beweislage auch einen Generalausschluss stützt. Anfang Woche hat Richard McLaren, der Ermittler der Welt-Anti-Doping-Agentur, nachgewiesen, dass in Russland im Zusammenhang mit den Olympischen Winterspielen in Sotschi systematisch gedopt wurde und mit staatlicher Unterstützung Dopingproben manipuliert wurden. Das IOC wollte daraufhin mit einem Generalausschluss zuwarten, bis das TAS über die Leichtathleten entschieden hat. Nun weiß das IOC, dass ein solcher Generalausschluss vom Internationalen Sportgerichtshof gestützt würde.
Und das ist bindend?
Nein, das ist es nicht. Das IOC ist prinzipiell immer noch frei in seiner Entscheidung, aber der Druck ist nun gewaltig. Ein Generalausschluss erscheint nach heute realistischer denn je.
Vielen Dank für diese Informationen, Marco Nüssli. Damit direkt weiter zu David Nauer in Moskau. Gibt es denn schon Reaktionen bei Ihnen auf den Entscheid aus Lausanne?
Ja, es gibt Reaktionen hier in Russland und die sind enttäuscht und wütend, kann man zusammenfassen. Der Sprecher von Präsident Putin hat gesagt, es sei nicht akzeptabel, dass alle russischen Leichtathleten nun quasi kollektiv zur Verantwortung gezogen würden. Er hat auch gesagt, er bedauere das Urteil. Ganz ähnlich hat sich der Sportminister geäußert, Herr Mutko. Er sagte, Russland werde diese Entscheidung nicht einfach so hinnehmen. Man überlege nun, was zu tun sei. Schuld an dem Dopingskandal ist aus Sicht von Sportminister Mutko ohnehin nicht Russland, sondern der Weltleichtathletikverband, wie er heute erklärte. Diese Organisation sei total korrupt, sagte der Minister. Da schwingt also eine gehörige Portion Zorn mit. Das Urteil ist nach meinem Eindruck ein Schock für Russland. Es hat hier große Hoffnungen gegeben, dass sich das Blatt vor Gericht doch noch wendet zugunsten der russischen Leichtathleten. Und das ist jetzt eben nicht passiert.
Danke für diese ersten Einschätzungen. Danke nach Moskau, David Nauer. Und damit zu weiteren Nachrichten des Tages mit Kevin Gahanes.
Der türkische Präsident Erdogan hat die Menschen in seinem Land in einer SMS zu weiteren Demonstrationen aufgerufen. Gemäß Medienberichten wurde die Nachricht auf alle Handys im Land verschickt. Erdogan habe die Leute darin aufgefordert, sich auf der Straße den, Zitat, Terroristen entgegenzustellen. Gestern Abend hatte Erdogan den Ausnahmezustand über die Türkei verhängt. Dadurch können Grundrechte wie die Versammlungs- und die Pressefreiheit ausgesetzt oder eingeschränkt werden. Die österreichische Regierung hat den türkischen Botschafter ins Außenministerium zitiert. Hintergrund sind unangemeldete Demonstrationen für Präsident Erdogan in Wien. Tausende waren in den letzten Tagen auf die Straße gegangen. Es gebe Hinweise darauf, dass diese Demos direkt aus der Türkei dirigiert worden seien, sagte Außenminister Kurz im ORF. Dies sei unhaltbar und Österreich wolle dagegen protestieren. Die Schweizer Großbank UBS gerät ins Visier der Behörden Singapurs. Diese ermitteln nach eigenen Angaben gegen verschiedene Banken, darunter die UBS, im Zusammenhang mit dem Korruptionsskandal beim malaysischen Staatsfonds OneMDB. Die Behörden Singapurs haben 175 Millionen Franken beschlagnahmt. Gemäß vorläufigen Ergebnissen hätten teilweise die Kontrollen versagt. Verdächtige Transaktionen seien zu spät erkannt und gemeldet worden. Allerdings gebe es zum jetzigen Zeitpunkt keine Hinweise auf Fehlverhalten von Mitarbeitern. Die UBS bestätigt die Untersuchung. Eine Sprecherin sagte, die Bank habe von sich aus verdächtige Transaktionen gemeldet. Die Schweizer Wirtschaft hat im ersten Halbjahr mehr exportiert. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Exporte um gut 5% auf 105 Milliarden Franken. Dies vor allem wegen gestiegener Medikamentenpreise, wie die Eidgenössische Zollverwaltung mitteilt. Ohne die Chemie- und Pharmabranche wären die Exportergebnisse negativ ausgefallen. Zurückgegangen ist der Export in der Uhren- und Maschinenbranche. Die Berner Pharma- und Apothekengruppe Galenica übernimmt den US-Biopharma-Konzern Relipsa. Der Kaufpreis beträgt etwas mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar. Damit baut Galenica ihr Pharmageschäft weiter aus. Sie will den Bereich im nächsten Jahr abtrennen und als selbstständiges Unternehmen an die Börse bringen. Der Kauf von Relipsa werde helfen, die neue Firma in den USA zu stärken, begründet Galenica. Unternehmen in der Schweiz haben in den ersten 6 Monaten des Jahres mehr Stellen ausgeschrieben als vor einem Jahr. Um 24% zugenommen haben die freien Arbeitsplätze, die Unternehmen auf ihren Internetseiten veröffentlicht haben. Das hat das Personalberatungsunternehmen Michael Page berechnet. Am stärksten zugenommen haben demnach die Angebote für Ingenieure und IT-Fachleute. Am höchsten ist die Zunahme in der Ostschweiz, am niedrigsten in der Genfersee-Region. Die zerstrittenen Parteien in Mazedonien haben sich darauf geeinigt, dass das Volk ein neues Parlament wählt. Damit soll die seit einem Jahr anhaltende Blockade in der Politik beendet werden, wie Medien berichten. Die 4 wichtigsten Parteien seien sich auch einig, dass unparteiische Medien die Wahlen begleiten sollen. Außerdem soll ein Sonderstaatsanwalt ohne Einschränkung gegen führende Politiker ermitteln können. Die Opposition wirft dem seit 10 Jahren in Mazedonien regierenden Nikola Gruevski vor, in Korruptionsfälle verwickelt zu sein. Vor der Küste Gibraltars ist ein atomar betriebenes U-Boot der britischen Marine mit einem Frachter kollidiert. Der Rumpf des Bootes sei beschädigt, der Atomreaktor sei aber völlig intakt, teilt das Verteidigungsministerium mit. Das U-Boot habe keine Atomwaffen an Bord. Das Wetter: Heute ist es noch gebietsweise ziemlich sonnig. Sonst ist es heute und morgen unbeständig, mit Schauern und teils auch kräftigen Gewittern, vor allem morgen. Es bleibt schwül bei 27 bis lokal 31 Grad.
Der Ausnahmezustand in der Türkei, den Präsident Erdogan verhängt hat, setzt auch der türkischen Börse zu. 13% ist der Leitindex der Istanbuler Börse seit dem Putschversuch letzten Freitag gefallen. Minus 13% also, der größte Kursrutsch der Geschichte ist das. Barbara Wittmer.
An der Börse in Istanbul stand der Leitindex, der die wichtigsten türkischen Aktiengesellschaften umfasst, am Vormittag bis zu 3,8% im Minus. Dass Präsident Erdogan den Ausnahmezustand verhängt hat, hat Investoren zusätzlich verunsichert. Seit dem gescheiterten Putsch haben die türkischen Aktien rund 13% ihres Wertes verloren. So einen Einbruch hat es noch nie gegeben. Dass die unsichere politische Situation Investoren abschreckt, zeigt sich auch im schwachen Wechselkurs und bei den Zinsen, die anziehen. So stieg beispielsweise der US-Dollar auf ein Rekordhoch gegenüber der türkischen Lira, und weil sich immer mehr Anleger von ihren türkischen Staatsanleihen trennen, stieg die Rendite von Obligationen mit 10-jähriger Laufzeit auf über 10%. reagiert auf die politischen Wirren, hat bereits die Ratingagentur Standard & Poor's, die die Kreditwürdigkeit von Ländern beurteilt. Sie senkt die Bonitätsnote von BB+ auf noch BB. Damit werden türkische Staatsanleihen noch weiter in den spekulativen Bereich herabgestuft. Für die Türkei heißt das, dass sie künftig höhere Zinsen zahlen muss, wenn sie am internationalen Kapitalmarkt Geld aufnehmen will. Denn die Investoren werden sich die zusätzlichen Risiken entschädigen lassen wollen.
Barbara Wittmer darüber, was an der türkischen Börse derzeit passiert. Direkt betroffen von den jüngsten Ereignissen in der Türkei sind auch Schweizer Industrieunternehmen, die dort geschäften. Wie sie die vergangenen Tage erlebt haben und wie sie in die Zukunft blicken. Andi Lüscher.
Da ist zum Beispiel das Schaffhauser Unternehmen Georg Fischer. Angelockt durch den Wirtschaftsboom der letzten Jahre hat das Industrieunternehmen in der Türkei eine Fabrik eröffnet. 2013 war das. Die Niederlassung liegt 2 Fahrstunden außerhalb von Istanbul. Kommunikationschef Beat Römer stellt fest, die harte Gangart der türkischen Regierung nach dem Putschversuch spürten auch die Georg Fischer-Angestellten.
Da habe ich Informationen vom Management, dass halt eben die Kontrollen auf der Straße intensiviert sind, mehr Polizei sichtbar ist.
Und so komme es vor, dass Georg Fischer Lastwagen, beladen mit Kunststoffröhren, immer wieder in Polizeikontrollen gerieten oder dass die Angestellten auf dem Arbeitsweg angehalten würden. Wie sich die instabile Lage auf Umsatz und Gewinn auswirken werde, könne man heute nicht wissen, sagt Römer. Aber sie beeinflusse den Arbeitsalltag, zum Beispiel auch was Geschäftsreisen in die Türkei betrifft.
Momentan ist die Reisetätigkeit nach Istanbul sicherlich sehr eingeschränkt und wenn es nicht unbedingt nötig ist, wird man nicht dorthin fliegen, sondern löst das über Videokonferenzen.
Bei Georg Fischer bringt die türkische Tochtergesellschaft etwa 3% des Umsatzes. Deutlich wichtiger ist das Türkei-Geschäft für Rieter, die dort 14% des Umsatzes macht. Die Winterthurer Industriefirma baut Maschinen, mit denen sich Textilien herstellen lassen. Abnehmer dieser Maschinen sind türkische Spinnereien. Zur aktuellen Lage sagt Rieter-Geschäftsleiter Norbert Klapper.
Wir sind natürlich, nachdem wir am Freitagabend von den Ereignissen gehört hatten, haben wir mit unseren Leuten sehr intensiv gesprochen und auch mit unseren Kunden. Das haben wir alles übers Wochenende gemacht.
Und da habe er von den türkischen Kunden die Rückmeldung erhalten, dass diese an ihren Bestellungen festhalten. Das werde sich positiv auf den Umsatz in der zweiten Jahreshälfte niederschlagen. Das ist auch dringend nötig, denn im ersten Halbjahr und auch letztes Jahr lief das Türkei-Geschäft umsatzmäßig deutlich schlechter als in den vergangenen 4 Jahren. Dazu beigetragen haben auch die politischen Unsicherheiten in der Türkei, die es nicht erst seit dem Wochenende gibt. Probleme bereitet auch die schwache türkische Lira. Sie macht Anschaffungen aus der Schweiz teurer. Und so tun Schweizer Unternehmen gut daran, wenn sie nicht zu stark von der Türkei abhängig sind. Dazu Rieter-Chef Norbert Klapper.
Wir haben Kunden in der ganzen Welt und was wir oft sehen ist, wenn ein Markt schwächer ist, ist dafür ein anderer Markt stärker.
Noch besser wäre für Rieter, Georg Fischer und andere Schweizer Unternehmen, wenn sich die Lage in der Türkei beruhigt. Danach sieht es derzeit aber nicht aus.
Sie hören Rendezvous, 12.43 Uhr ist es. Und wir haben diese Themen bis 13 Uhr für Sie. Seit 10 Jahren in der Gegenstromanlage, die Weltwoche von Roger Köppel. Dann BSC, da war doch mal was und ist jetzt nicht mehr. Aber das Verbot, Tiermehl zu verwittern, das ist noch. Warum eigentlich? Und ja, die Matterhorn-Gotthardbahn ist eine Bahn, aber sie ist eben auch ein Chamäleon. Doch zuerst noch das da. Während viele Firmenchefs mit einem eher unguten Gefühl in die Welt schauen, nicht zuletzt wegen der unsicheren Lage in der Türkei, lebt es sich als Pharma-Firma-Boss relativ unbeschwert. Denn die Geschäfte mit dem Ausland laufen gut, nichts von Krise und harten Zeiten. Im Gegenteil, im ersten Halbjahr 2016 konnten die Pharmafirmen sogar noch deutlich mehr Medikamente ins Ausland verkaufen als im Vorjahr. Wirtschaftsredaktor Ivan Lieberherr sagt, warum es bei der Pharma anders läuft als anderswo.
Schon fast die Hälfte aller Schweizer Produkte, die ins Ausland verkauft werden, sind Pharmaprodukte. Die Branche bringt immer neue, immer bessere Medikamente auf den Markt. Die Innovationen seien gefragt, sagt Matthias Pfammatter, Ökonom bei der Zollverwaltung.
Zentral ist natürlich diese Fokussierung auf höhermarschigen und höherpreisigen Medikamente. Vor allem die großen und umsatzstarken Bereiche der Immunologie und Krebsmedikamente, die stark einschenken.
Medikamente, für die man sogar in unsicheren Zeiten höhere Preise verlangen kann, etwa in den USA.
Rund die Hälfte aller Exporte in die USA sind Pharmaprodukte. Und es ist für die Schweizer Pharmaindustrie ein wichtiger Markt, auch zum Teil als Produktionsmarkt, also wo unter Umständen auch eine Zwischenstufe der Medikamentenherstellung eben stattfindet.
Dank der Pharmaindustrie stiegen die Exporte in die USA im ersten Halbjahr um fast einen Fünftel. Auf dem europäischen Markt konnte dagegen bloß 5% mehr abgesetzt werden. Aber auch hier dank der Pharmaindustrie. Ihr scheint der starke Franken wenig anzuhaben, ebenso wenig wie die schwächelnde Konjunktur.
Das hat sicher auch zu tun damit, dass viele Länder jetzt mittlerweile auch die finanziellen Möglichkeiten haben, eben auch Medikamente sich zu leisten. Und das heißt es eben, dass ein begünstigtes Umfeld für die Pharmaindustrie darstellt.
Aber nicht nur für die Pharmaindustrie. Gefragt sind beispielsweise auch Präzisionsinstrumente, die in der Medizin verwendet werden, sowie weitere Produkte aus dem Gesundheitsbereich, wie Matthias Pfammatter von der Zollverwaltung sagt.
Herzschrittmacher beispielsweise oder Hörgeräte, die seit Jahren eigentlich auch erfolgreich in der Schweiz produziert werden und von hier aus exportiert werden und dass das auch je länger, je stärker an Bedeutung gewinnt.
Die Gesundheitsbranche insgesamt ist also weniger abhängig vom Auf und Ab der Wirtschaft, im Unterschied zur klassischen Maschinen- oder Uhrenindustrie.
Und heute Abend geht es dann im Echo der Zeit um die kleinen Pharmaunternehmen, die im Schatten der ganz Großen stehen. Um 18 Uhr auf SRF 1 und SRF 4 News. Kaum eine Schweizer Wochenzeitung polarisiert und provoziert so stark wie die Weltwoche. Aus der einst linksliberalen Stimme ist ein Wochenblatt geworden, das der SVP nahesteht. Für diesen Wandel maßgeblich mitverantwortlich ist Verleger Roger Köppel. Vor genau 10 Jahren gab er bekannt, dass er die Zeitung übernehme. Kein Zweifel, der streitbare Journalist hat dem Traditionsblatt neuen Schwung gegeben. Kritiker aber sagen, die Weltwoche gehe oft zu weit und verletze die Regeln des Anstands. Raphael von Matt.
Wir sind eine 500 Milliarden Europäer. Die Schweiz muss in der EG mitmachen, sonst wird sie einfach mitgemacht.
So betitelte die Weltwoche 1990 einen Leitartikel auf der Frontseite. Und 1999 lautete der Haupttitel:
Wir brauchen mehr Ausländer.
Seit Roger Köppel vor 10 Jahren die Weltwoche übernommen hat, klingen die Titel anders.
Schweizer zahlen, Ausländer kassieren,
heißt es da, oder
Jäger, Räuber, Rätoromane, die frechste Minderheit der Schweiz.
Für Medienwissenschaftler Roger Blum hat die neue Ausrichtung der Zeitung System. Die Weltwoche bildet den Gegenpol zum Medienmainstream.
Die Weltwoche versucht ja eigentlich jederzeit, die Fragen nochmals anders zu stellen, gewissermaßen Gegenthesen zu vertreten. Wenn alle Trump blöd finden, dann versucht die Weltwoche, ein positives Bild von Trump zu zeichnen und so weiter. Das sind eigentlich immer Gegenpositionen und ich finde das interessant, diese Gegenposition zu kennen und darüber zu lesen.
Besonders augenfällig wurde diese Gegenposition Ende des letzten Jahres, als die Weltwoche FIFA-Boss Sepp Blatter zum Schweizer des Jahres kürte, obwohl Blatter wegen Korruptionsvorwürfen immer stärker unter Druck geraten war. Weltwoche-Verleger und Chefredaktor Roger Köppel verteidigt die Position seiner Zeitung.
Menschen können sehr schnell ins Abseits gestellt werden. Da ist es wichtig, dass Zeitungen dann doch auch Gegensteuer geben, dass eben diese moralische Verurteilungsstimmung nicht plötzlich alles beherrscht.
Überhaupt ist Köppel stolz auf seine 10 Jahre als Weltwoche-Chef. Der Zeitung sei es immer wieder gelungen, Missstände aufzudecken. Köppel zählt einige wichtige Artikel auf.
Ich erinnere an den Fall Zuppiger zum Beispiel, SVP-Bundesratskandidat. Da ist uns immerhin ein wirklich fragwürdiger Bundesrat erspart geblieben. Auch die ganzen Geschichten um die Nationalbank, Sozialamt Zürich. Ich glaube, das sind schon journalistische Meilensteine.
Auch habe er es geschafft, die Weltwoche wieder rentabel zu machen. Was ihm jedoch nicht gelungen ist, den Leserschwund zu stoppen. Aktuell beträgt die Auflage der Weltwoche 65'000 Exemplare. Vor 10 Jahren lag sie bei 83'000. Aber den anderen Zeitungen geht es nicht besser. Politisch nimmt die Weltwoche also meist eine Gegenposition zu den anderen Titeln ein. Gemäß Medienwissenschaftler Blum positionieren sich die meisten Schweizer Zeitungen in der Mitte der Politlandschaft. Aber die Weltwoche bezieht seit Jahren SVP-Positionen. Ein deutliches Beispiel dafür war das Cover vom 5. April 2012. Es zeigte ein Bild eines vierjährigen Roma-Jungen, der mit einer Pistole auf den Leser zielt. Dazu die Schlagzeile:
«Sie kommen, klauen und gehen. Die Roma-Raubzüge in die Schweiz.»
Dieses Titelbild und dieser Titel sorgten für Empörung und wurden vom Presserat gerügt. Die Weltwoche habe damit die Roma diskriminiert. Diese Kritik teilt Rees Strehle, der ehemalige Chefredakteur des Tagesanzeigers. Strehle arbeitete Ende der 90er Jahre selber bei der Weltwoche. Sein Urteil über die neue Weltwoche fällt hart aus.
Wenn dann Stimmung gemacht wird, wenn quasi alle Ausländer, die Romas, als gefährlich angesehen werden, der Religionsfrieden zerstört wird, das sind keine konstruktiven politischen Debatten, das ist eine Brunnenvergiftungshaltung, die der Schweiz nicht gut tut, da bin ich überzeugt.
Roger Köppel lässt diese Kritik kalt. Er teilt auch die Einschätzung nicht, dass die Weltwoche politisch einseitig sei, auch wenn er selber im letzten Herbst für die SVP in den Nationalrat gewählt wurde. Weltwochebesitzer Köppel sieht sich der geistigen Tradition der Zeitung verpflichtet, nämlich die Themen anders anzupacken als die Mehrheit der Zeitungen.
Da müssen Sie immer gute Argumente haben, weil wenn Sie das nicht gut machen, unkonventionell, dann stürzen Sie ab. Es ist einfacher, immer mit der Herde zu gehen, auf einem etwas tieferen Niveau. Wenn Sie aus der Reihe tanzen, müssen Sie gut sein, weil Sie dann zwangsläufig und richtigerweise auch kritisiert werden.
Roger Köppel will mit seiner Weltwoche also weiter gegen den Strom schwimmen. Und damit auch künftig bei vielen tüchtig anecken.
Rinderwahnsinn. Diese Krankheit verunsicherte jahrelang die Konsumentinnen und Konsumenten. Die Angst war groß, dass sich die Krankheit auf den Menschen übertragen kann. Der letzte Fall von Rinderwahn-BSE in der Schweiz liegt 4 Jahre zurück. Die Schweiz gilt heute als Land mit vernachlässigbarem Risiko. Trotzdem bleibt es verboten, Nutztieren Tiermehl zu verfüttern. Und gewisse Delikatessen haben es seither schwer. Inlandredaktorin Christine Wanner.
Fertig mit Kalbshirn. Nur Tage nach dem ersten BSE-Fall in der Schweiz sind die sogenannten Risikomaterialien aus dem Menüplan gestrichen worden. Wenig später wurde verboten, Kühen, Schafen und Ziegen Tiermehl aus Schlachtabfällen zu verfüttern. Das war im Jahr 1990. 4 Jahre nach dem letzten BSE-Fall gilt das Risiko der Tierseuche, die das Hirn zersetzt, als vernachlässigbar. Die Schweiz gehört wieder zu den sichersten Ländern. Ende letzten Jahres hat der Bund deshalb die Tierseuchenverordnung angepasst und die Liste jener Teile von toten Tieren gekürzt, die verbrannt werden müssen. Nach wie vor gilt allerdings das komplette Verbot, Nutztieren Tiermehl zu verfüttern. Dies, obwohl sich der Bundesrat bereits vor Jahren eine gewisse Lockerung hätte vorstellen können, also Geflügeltiermehl ins Futter der Schweine zu geben, respektive Schweinetiermehl den Hähnchen und Truten zu verfüttern. Die Branchenorganisation der Schweizer Fleischwirtschaft sähe das gerne, wie Direktor Heinrich Bucher sagt.
Wir würden es begrüßen, wenn Produkte, die einfach nicht mehr für den menschlichen Konsum heute verwendet werden, aber lebensmitteltauglich sind, wenn die in der Fütterung von Geflügel und von Schweinen künftig wieder gebraucht werden könnten.
Beim zuständigen Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen nennt Lukas Perler 2 Gründe, die dagegen sprechen. Da sind zum einen die Tests. Wird Tiermehl auf die Inhalte untersucht, sind die Tests nicht eindeutig. Zum anderen müsste die Herstellung von Tierfutter getrennt werden, sagt Lukas Perler, der die Abteilung Tierseuchenbekämpfung leitet.
Eine Lockerung kann aber nicht bei den Wiederkäuern kommen, also nicht bei Rindern, bei Schafen und Ziegen. Und dort müsste eine klare Trennung in der Produktion sein zwischen Wiederkäuer- und Nicht-Wiederkäuerfutter. Die heutigen Strukturen sehen diese Trennung so absolut nicht vor.
Auch in der EU gibt es Diskussionen darüber, das Verbot schrittweise zu lockern. Im letzten Jahr hat die Kommission ihren Vorschlag präsentiert. Im Lauf dieses Jahres, so hieß es damals, würde das Verbot teilweise fallen. Doch die EU kämpft mit denselben Problemen, weiß Lukas Perler. Derweil gilt Kalbshirn nach wie vor als Delikatesse. Doch in der Schweiz ist die Nachfrage laut der Branchenorganisation komplett zusammengebrochen.
Sie hören Rendezvous, die Mittagsinformationen von Radio SRF, die Zeit 6 vor 1. Eine tolle Aussicht aus blitzblanken Scheiben, das gefällt den japanischen Touristen. Doch die rot-weiße Schmalspurbahn zwischen Visp und Zermatt ist seit 125 Jahren mehr als nur eine Bahn. Sie ist auch Stadtviertel und Wirtschaftsmotor. Stadtviertel und Wirtschaftsmotor? Wallis-Korrespondentin Priska Dellberg klärt auf.
Ein Blick aus dem Fenster nach dem Bahnhof von Visp und es wird klar, die Matterhorn-Gotthardbahn ist nicht nur eine Bahn. Denn auch die zwei grauen, topmodernen Glas-Beton-Gebäude draußen gehören derselben Gesellschaft, der BVZ Holding. Das Unternehmen habe mitgeholfen, dass sich im Visper Zentrum ein völlig neues Quartier entwickeln konnte, sagt Vizegemeindepräsidentin Carmen Lorenz.
Das sind zwei neue Gebäude, die sie hier realisiert haben. Es ist auch eine Geschäftsfläche drin und man muss sagen, von dem her ist das sicher sehr wichtig für die Gemeinde Visp, weil jetzt Schuppen Mietwohnungen ist zentrumsnah und die sind eigentlich recht begehrt.
Die BVZ-Gruppe investiert seit Jahren in Immobilien, insbesondere in Visp und Zermatt. Diese Häuser prägen nicht nur das Ortsbild, sondern auch die Bahn. Seit einigen Jahren verdient das Unternehmen damit mehr Geld als mit dem Transport von Fahrgästen. Daran wird sich so schnell nichts ändern, stellt Firmenchef Fernando Lehner klar.
Wir haben jetzt in der aktuellen Strategie gesehen, die Immobilienwelt immer weiterentwickeln. Wir sind ja heute schon in Zermatt, natürlich in Visp, sehr präsent, aber wir haben vor, im Rieg und auch in anderen Matt zu investieren. Die Idee ist, das touristische Unternehmen muss mehrere Standbeine haben, das ist wichtig. Und darum hat man eben nebst dem touristischen Verkehr auch das Immobilienstandbein aufgebaut.
Was für das Geschäft wichtig ist, interessiert die Fahrgäste nicht besonders. Sie schätzen die Strecke wegen der schönen Umgebung. Den vielen Asiaten im Zug gefallen die neuen blitzsauberen Wagen mit den großen Panoramafenstern, in die die Matterhorn-Gotthardbahn in den vergangenen Jahren kräftig investiert hat.
So great. So everything is comfortable and clean and the service is very clear. I'm really satisfied.
Both sides were so wonderful, so yes, that was great.
Der Zug ist fast voll an diesem Sommertag. Über 3 Millionen Fahrgäste transportiert das Unternehmen jedes Jahr von Visp nach Zermatt. Die Matterhorn-Gotthardbahn, kurz MGB, das war schon immer eine Erfolgsgeschichte. Die Passagierzahlen sind seit dem Zweiten Weltkrieg stetig gestiegen. Heute fahren die Züge im Halbstundentakt.
Nächster Halt, St. Nikolaus.
Etwa auf der Hälfte der Strecke zwischen Visp und Zermatt liegt St. Nikolaus. Seit den 1940er Jahren wird das Dorf von der Industrie geprägt. Über 400 Mitarbeiter fertigen hier Sägeblätter für Bosch. Die Fabrik steht auch hier, weil sie schon früh einen großen Teil des Materials per Bahn transportieren konnte. Wenig erstaunlich, sagt deshalb der Präfekt des Bezirks Visp, Stefan Truffer.
Also ich bin überzeugt, dass die Entwicklung von dem Tal bedeutend kleiner wäre, wenn die Bahn nicht schon damals wäre gekommen.
Wieder zurück zu den Touristen. Fast alle kommen mit dem Zug. Erst seit 1971 gibt es eine durchgehende Straße durch das Tal. Zermatt am Ende der Strecke blieb aber autofrei. Darum gibt es kaum Alternativen zur Bahn. Für den Zermatter Gemeindepräsidenten Christoph Bürgin ist klar:
Wenn ich unterwegs bin oder am Bahnhof bin und sehe, was da für ein Verkehr ist, wie viele Leute das gehen und wie viele das kommen, so kann ich mir schwer vorstellen, dass das ohne MGB ging.
Die Schmalspurstrecke von Visp nach Zermatt mit vielen Kunstbauten und Zahnradabschnitten war einst eine Meisterleistung von Ingenieuren. Heute ist die Matterhorn-Gotthardbahn Transportmittel für Touristen und Pendler, Immobilieninvestorin, wichtige Arbeitgeberin und damit als Wirtschaftsmotor für das Mattertal schlicht nicht mehr wegzudenken.
Wir treffen in Zermatt ein Endbahnhof. Die Matterhorn-Gotthardbahn bittet Sie auszusteigen und verabschiedet sich von Ihnen.
Ein Beitrag von Priska Dellberg. 1:1. Wie wichtig ist die Kultur für eine Gemeinde? Wie wichtig, wie prägend sind Theater, Konzerte, Ateliers? Oder wenn in einem ehemaligen Operationssaal ein Fotograf zu Hause ist? Wir sind die Schweiz, gleich im ersten und vierten nach den Schlagzeilen mit Kevin Kahannes.
Die russischen Leichtathleten dürfen nicht an die Olympischen Spiele nach Brasilien. Der Sportgerichtshof hat Beschwerden von russischen Sportlern zurückgewiesen. Der Leichtathletik-Weltverband hat sie wegen Dopings gesperrt. Der türkische Präsident Erdogan hat allen Türkinnen und Türken eine SMS schicken lassen. Darin fordert er zu weiteren Demonstrationen auf. Das Volk soll sich den, Zitat, Terroristen entgegenstellen. Die Schweizer Wirtschaft hat im ersten Halbjahr mehr ins Ausland verkauft. Die Exporte stiegen um gut 5%, allerdings vor allem wegen gestiegener Medikamentenpreise. Ohne Chemie und Pharma wäre das Exportergebnis negativ.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.